Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich möchte beten. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass du der Mittelpunkt bist von unserem persönlichen Leben. Und dass wir immer wieder auf dich schauen können, das wollen wir heute Morgen tun. Du bist der Anker im Sturm, das Fundament, unsere Erlösung und Rettung, unsere Freude und Hoffnung. Und danke, dass du das auch bist für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder auf dich schauen können. Danke, bist du heute Morgen da. Amen. Heute geht es darum, dass wir Großzügigkeit einüben. Große Züge tun. Und ich werde dieses Thema mit diesem Bild von Saat und Ernte behandeln. Saat und Ernte, das ist ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, die uns durch die ganze Bibel immer wieder begegnet. Und ich habe euch zwei Verse mitgenommen, die dieses Gesetz von Saat und Ernte beschreiben. Das erste ist in 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6. Dort heißt es, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Hier geht es also darum, um eine Menge. Wer viel sät, der wird viel ernten. Wer viel sät, wird auch viel ernten. Das ist das Erste, was dieses Gesetz von Saat und Ernte beschreibt. Und das Zweite, das lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7. Dort heißt es, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Hier geht es nicht um die Menge, sondern um die Art und Weise. Also das, was wir säen, das werden wir wieder ernten. Um das mit einem Beispiel deutlich zu machen, was dieses Gesetz von Saat und Ernte aussagt, wer Kartoffeln sät, der wird Kartoffeln ernten. Das betrifft die Art. Und die Menge sagt, die Bauern dürfen mich korrigieren, wer ein Kilo Saatkartoffeln sät, wird 10 Kilo Kartoffeln ernten. Und wer 10 Kilo Kartoffeln sät, wird 100 Kilo Kartoffeln ernten. Also das ist die Menge. Wer viel sät, wird viel ernten. Das ist das Thema von heute, an dem ich das Thema großzügig sein behandeln will. Und es ist nicht ein Thema heute Morgen, über das ich in der Rückwärtsperspektive auf mein Leben predigen werde. Ich werde also heute fast mehr zu mir selber predigen als zu euch, weil ich in der Vorbereitung immer wieder gemerkt habe, das betrifft mich so existenziell. Das ist ein Thema, da bin ich mittendrin und vielleicht bist auch du mitten in diesem Thema drin. Das ist das Gesetz von Saat und Ernte und das hat bei mir, wo ich das gelesen habe, nicht in erster Linie nur Freude ausgelöst. Das ist auch ein bisschen Das ist nicht so einfach, wenn wir dann sehen, das ist auch ein geistliches Prinzip. Und dann sind wir im Römerbrief und wir lesen, ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was wir gesät haben, der Lohn dafür ist unser Tod. Das ist das geistliche Prinzip von Saat und Ernte, das uns im Neuen Testament hier begegnet. Und jetzt kommt die Botschaft vom Evangelium in dieses Prinzip, das stellt sich zu diesem Gesetz hinzu. Nämlich ist es so, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und dass wir eben genau nicht das ernten, was wir gesät haben. Und in dieser Erkenntnis lag ganz viel Hoffnung für mich und ich hoffe auch für dich. Wir haben nicht das geerntet, was wir gesät haben, oder wir werden einmal nicht das säen, was wir ernten, was wir gesät haben. Denn Jesus Christus hat das geerntet, was wir gesät haben am Kreuz auf Golgatha. Und wir werden auch nicht so viel ernten, wie wir gesät haben. Wir werden so viel mehr ernten, als wir gesät haben. All den Segen, den wir in Jesus Christus haben. All das Gute, die Freude und das ewige Leben. Und dieses Bild vom Evangelium müssen wir unbedingt immer dazu denken, wenn ich jetzt in dieses Gesetz einsteige von Saat und Ernte. Es ist so, dass das nicht einfach aufgehört hat. Wir haben das im Neuen Testament gelesen, diese Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte, die gilt. Wer viel sät, wird viel ernten und das, was wir säen, werden wir ernten. Was ist damit gemeint? Diese Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang eben mit Großzügigkeit, mit Saat und Ernte wurde und wird auch gegenwärtig viel missverstanden. Und zwar möchte ich jetzt auf ein Thema zu sprechen kommen, das uns immer wieder begegnet, vielleicht auch dir schon begegnet ist, und das ist das Wohlstandsevangelium. Hauptsächlich in den USA, aber auch in der ganzen Welt verbreitet, dass Menschen sagen, hauptsächlich Pastoren sagen, hey, du musst jetzt dieses Gesetz in deinem Leben anwenden. Du musst dein Geld in das Reich Gottes pflanzen und dann wirst du wieder Geld ernten, und zwar mehr. Ja, das sieht dann so aus, dass sie eine Kollekte ansagen und sagen, ich gebe dir heute Morgen die Möglichkeit, dein Einkommen zu erhöhen, indem du heute Morgen dein Geld in die Kollekte einlegst. Und die Kollekte fließt, das ist das Traurige an der Geschichte, dann oft in die eigene Firma dieser Wohlstandsevangelisten. Die Firmen, die heißen dann Kenneth Copeland Ministry, Jesse Duplantis Ministry und so weiter. Und das ist das Traurige, dass die Erwartung gestreut wird, dass Menschen ihr Geld vermehren können, indem sie Geld säen. Aber was ist eigentlich mit diesem Gesetz gemeint? Das sicher nicht, und ich möchte nicht zu viel Zeit mit dem verlieren, sondern vielmehr betrachten, was meint eigentlich Gott mit diesem geistlichen Prinzip von Saat und Ernte. Wenn wir nochmals in diese Texte reinschauen, im 2. Korinther, dort heißt es, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten, und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Dort geht es natürlich im Kontext um eine Geldsammlung für eine Gemeinde in Jerusalem, ganz ähnlich wie wir das jetzt auch gemacht haben für eine Gemeinde in der Türkei. Und was ist aber das Ziel und um was geht es hier? Wenn wir diesen Text anschauen, dann lesen wir zuallererst, dass wir mit Freuden geben sollen. So wie wir es in unserem Herzen uns vorgenommen haben, Vers 7. Und dann heißt es im Vers 11, dass wir in aller Einfalt geben sollen. Das ist eigentlich, man könnte auch übersetzen mit ohne Hintergedanken. Nicht berechnend. Wir sollen nicht säen mit dem Ziel, dann zu ernten, sondern der Grund, warum wir säen, ist ganz ein anderer. Das haben wir in den ersten zwei Predigten gehört. Wir sind zuallererst beschenkt und aus Dankbarkeit, ohne Hintergedanken, in Einfalt, mit fröhlichem Herzen sollen wir geben. Und was dann passiert ist, was vermehrt wird, ist nicht das Geld in diesem Kontext, sondern die Früchte unserer Gerechtigkeit. Und was passiert ist, das lesen wir dann im Vers 13, die Menschen werden Gott preisen für unsere Großzügigkeit. Das Ziel von diesem geistlichen Gesetz von Saat und Ernte ist, dass Gott im Himmel verherrlicht wird und nicht, dass unser Bankkonto noch voller wird. Das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was wir wenn wir in diesen Galatertext eintauchen, dort geht es auch um Geld, das ist richtig. In diesem Kontext um Geldsammlung für die Angestellten in der Gemeinde. Wenn wir aber den Kontext im größeren Zusammenhang sehen, dann fällt uns auf, dass es eigentlich um ein Leben in Freiheit geht. Ein Leben in Freiheit, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben können, dann Kapitel 5, Vers 16 folgende. Und in diesem Kontext hinein sagt nun Paulus den Galatern diesen Vers, wer da sät, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wenn wir diesen Satz dann weiterlesen, heißt es folgendes. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Und wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das macht uns deutlich, dass es bei diesem Prinzip von Saat und Ernte, das wir heute Morgen anschauen, nicht darum geht, dass wir auf unser Fleischliches säen, sondern auf Geistliches. Und was das bedeutet, wollen wir heute Morgen anschauen. Es geht also nicht darum, dieses Prinzip von Saat und Ernte, dass das, was wir säen, wieder etwas bringt und dass so viel wir säen, wieder so viel bringt. Da geht es nicht um Fleischliches, um Menschliches, um Geld, um Besitz und solche Dinge, sondern um etwas ganz anderes, um etwas Geistliches. Und ich möchte, um das etwas zu verdeutlichen und was mich auch in dieser Vorbereitung in diesen Bereich gebracht hat, wo ich gemerkt habe, wow, das betrifft mich wirklich existenziell. Es gibt dieses Bild vom Eisberg. Einige kennen das sicher. Das Bild vom Eisberg ist es so, dass der größte Teil vom Eisberg unter der Wasseroberfläche zu finden ist. Etwa 80%. Und der kleine Teil, etwa 20% vom Eisberg, ist das, was über der Wasseroberfläche sichtbar ist. Und angewandt auf Konflikte zum Beispiel bedeutet das, dass nur der kleine Teil sind Sachkonflikte. Der größte Teil, der unter der Wasseroberfläche ist, die Dinge, die wir nicht auf den ersten Moment sehen, hier geht es um Beziehung. Und zwar um folgende beiden Bedürfnisse. Sicherheit und Bedeutung. Und das hat mich auf diese Fährte gebracht, um was es beim Thema großzügig geben mit diesem Prinzip von Saat und Ernte wirklich geht. Es geht um Beziehung. Großzügig geben, säen, loslassen, das stellt die Beziehungsfrage. Und das ist die Frage, die ich heute Morgen auch stellen will. Wenn wir Geld, materielle Dinge, was auch immer, unsere Fähigkeiten, was wir haben, anvertraut haben, weggeben, dann stellt das immer die Beziehungsfrage. Was für eine Beziehung haben wir eigentlich zu diesen Dingen in unserem Leben? Du kannst das für dich einmal aufschreiben. Was ist es in deinem Leben? Ist es Macht, Geld? Das sind sicher die ganz großen Themen. Was ist es, vielleicht dein Auto? Was sind die Dinge in deinem Leben, quasi dein Ackerfeld, das, was dir anvertraut ist? Was sind diese Dinge? Und die Frage, wenn es jetzt darum geht, heute Morgen großzügig zu sein, Dinge wegzugeben, dann stellt das die Beziehungsfrage. Was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu diesen Dingen in meinem Leben? Diese Predigt heute Morgen stellt die Beziehungsfrage auch zu Gott. Wie ist deine, wie ist meine Beziehung zu Gott? Kann ich diese Dinge hier weggeben? Kann ich diese Dinge weggeben in meinem Leben und frei sein davon? Oder kommt in mir dieses dieser Gedanke, Hilfe, ich komme zu kurz. Was kommt da zum Vorschein? Und hier sind wir mitten in dieser Beziehungsfrage. Kann ich mich von diesen Dingen lösen, von meinem Geld auf dem Bankkonto, vielleicht in meinem Fall von meinem TÜV? Die Frage ist mir schon gekommen, würde ich meinen Motorrad verkaufen und das Geld dafür weggeben. Da habe ich gemerkt, boah, das macht dann schon nochmal was mit mir, mehr als jetzt einfach, ja, ich habe meinen Dauerauftrag eingerichtet. Was wäre, wenn Gott wirklich kommen würde und von mir verlangen würde, mein TÜV zu verkaufen? Was kommt da für ein Gefühl hervor? Und ganz oft ist es dieses Gefühl, Hilfe, ich komme zu kurz. Wenn ich das jetzt weggebe, dann komme ich zu kurz, dann habe ich nicht mehr genug. Und das offenbart unsere Beziehung zu diesen Dingen, die wir haben in unserem Leben, die uns anvertraut sind. Das ist also heute Morgen die tiefe Frage, die ich auch in meiner Vorbereitung, die mich schon nochmals etwas durchgeschüttelt hat. Was sind die Dinge in meinem Leben aktuell, die mir unglaublich wichtig sind? Wenn diese Dinge Gott fordern würde, was würde das auslösen in mir? Diese Frage möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Können wir diese Dinge großzügig loslassen? Oder was hält uns an diesen Dingen fest? Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen. Es ist zuerst die Geschichte vom Volk Israel. Die Geschichte vom Volk Israel ist ganz ähnlich wie die Geschichte immer wieder auch in unserem Leben, in meinem Leben. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass Israel immer wieder beschenkt wurde. Sie haben immer wieder erlebt, dass ihre Sicherheit in Gott liegt und nicht in diesen menschlichen Dingen. Ihre Sicherheit liegt in Gott. Das haben sie mehrfach erlebt. Und trotzdem haben sie immer wieder die Sicherheit in menschlichen Dingen gesucht. Und so kommt dieser Moment in Jeremia 17, Kapitel 17, Vers 5 bis 18. Ich möchte euch den Text vorlesen. Und ich habe mich extrem in diesem Text wiedergefunden. Vers 5, so spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt, der sein Fleisch für sein Arm und hält sein Fleisch für sein Arm. Hier sagt Jesaja Folgendes. Wer sich auf diese Dinge verlässt, auf sein Bankkonto, auf seine Gesundheit, auf seine Fähigkeiten, auf seinen Status, wer sich auf diese Dinge verlässt, ist letztendlich ein verfluchter Mensch, weil er diese Dinge, sein Fleisch, wie es hier heißt, für seinen Arm hält. Der Arm ist ein Bild, die rechte Hand, der rechte Arm als ein Bild für die Stärke. Die Menschen, die sich auf diese Dinge verlassen, die sind letztendlich arm dran. Und weicht mit seinem Herzen vom Herrn, der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Das ist ein ziemlich trauriges Bild. Und im Gegensatz dazu steht der gesegnete Mann, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, oder auch Mann und Frau in diesem Kontext, der sich auf den Herrn verlässt. Und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist das andere Bild, das hier gezeigt wird. Wenn wir unsere Zuversicht nicht auf diese menschlichen, diese fleischlichen Dinge setzen, sondern unsere Zuversicht auf Gott, auf Jesus Christus setzen und in ihm unsere Sicherheit verankert ist, in ihm unsere Bedeutung verankert ist, dann sind wir wie dieser Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Dann kann Hitze kommen, dann kann Dürre kommen, dann kann irgendetwas in unserem Leben wegbrechen. Oder du kannst es freiwillig weggeben oder jemand kann dir etwas nehmen. Wir werden das dann noch sehen. Es gibt auch Momente, wo Menschen uns etwas wegnehmen. Und dann kann genauso das Gefühl kommen, jetzt komme ich zu kurz, jetzt wurde ich beraubt. Aber wenn unsere Sicherheit in Jesus Christus liegt, dann sind wir tief verwurzelt. Wenn unsere Bedeutung in Jesus Christus liegt und nicht in diesen fleischlichen, äußerlichen Dingen, dann werden wir auch trotz Dürrenzeiten Früchte tragen. Und jetzt kommt etwas, was mich überrascht hat in diesem Text, was ich so nicht erwartet hätte. Vers 9. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Und dann sagt er im Vers 14 in diesem Gebet, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Jeremia blickt nun auf sein Herz. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch einen kurzen Moment tun. Weil was Jeremia hier anspricht, geht zurück bis auf die Geschichte mit Adam und Eva. Dadurch, dass unsere Beziehung mit Gott verloren gegangen ist, haben wir unsere Sicherheit verloren und haben wir unsere Bedeutung verloren. Seit diesem Anfang ist das die tiefe Frage, die Beziehungsfrage. Was gibt mir Sicherheit in diesem Leben und wo finde ich Bedeutung in meinem Leben? Das ist eine zutiefst in uns hineingelegte Frage. Unser Herz fragt das die ganze Zeit. Wo bin ich sicher? Wo gehöre ich dazu? Bin ich geliebt? Bin ich bedeutungsvoll? Und Jeremia kommt nun auf dieses Herz und sagt, das Herz ist krank. Es braucht Heilung, Vers 14, und es ist verzagt und trotzig. Und mit diesem Teil blickt er zurück auf die Geschichte von Israel und sagt, immer wieder, obwohl Israel so oft erlebt hat, dass Gott die Stärke ist und dass Gott ihnen Bedeutung gibt, haben sie sich wieder fleischlichen Dingen zugewandt und gehofft, dass diese Dinge sie doch retten können, dass diese Dinge ihnen noch mehr Bedeutung geben und noch mehr Sicherheit als der Gott im Himmel. Unser Herz braucht Heilung. Das ist dann auch das, was in einem paar Kapitel später im Jeremia-Brief deutlich wird. In diesem Kapitel 31 und 33 und inmitten von diesen beiden Kapiteln das Kapitel 32 vom Ackerkauf. Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und es sind kein Ding vor dir unmöglich. Und es ist kein Ding vor dir unmöglich, der du Gnade erweist vielen Tausenden. Einfach mal bis dahin. Jeremia blickt nun auf diesen Gott und sagt, dir ist nichts unmöglich. Nimmt wieder dieses Bild vom Arm auf, von der Macht und der Kraft. Gott mit seinem ausgestreckten Arm, ihm ist nichts unmöglich. Ganz im Unterschied zu uns. Verflucht ist ja der Mensch, der sich auf seinen Arm verlässt, auf seine Stärke. Wir müssen unseren Blick, wir dürfen unseren Blick immer wieder auf diesen Gott richten und uns daran erinnern, dass er alle Macht und Kraft hat, dass ihm nichts unmöglich ist. Und das ist dann Vers 18 auch dieser gnädige Gott, der Gott, der uns liebt, der Gott, der uns sieht, der Gott, der dir Sicherheit und Bedeutung schenken will. Und damit das funktioniert, brauchen wir die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und das geht es in diesen Kapiteln 31 und 33. Dieser neue Bund, was uns verloren gegangen ist, Adam und Eva, diese Beziehung mit Gott muss wiederhergestellt werden. Und in diesem Maße, wie unsere Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird, in diesem Maße, wie wir unsere Sicherheit wieder in Gott finden, werden wir frei, Dinge loszulassen, ohne dass wir das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. In diesem Maße, wie wir unsere Bedeutung in Jesus Christus finden, werden wir frei von diesen fleischlichen, menschlichen Dingen. Und Jeremia blickt zurück und er weiß, er blickt auf eine Geschichte zurück von einem Volk, das so unbeständig ist. Und das war irgendwie auch eine Hoffnung für mich, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Wie oft habe ich nicht schon auch erlebt, dass Gott meine Sicherheit ist und suche trotzdem immer wieder in menschlichen, weltlichen Dingen Sicherheit. Und wenn diese wegzubrechen drohen, dann merke ich, jetzt kommt Angst. Ich brauche wieder Sicherheit. Und Jeremia blickt darauf zurück und er sieht diese Ambivalenz in diesem Volk. Und das tröstet, weil ich gemerkt habe, auch ich bin noch immer auf diesem Weg zurück zur Wiederherstellung. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte von Abraham, die das genau deutlich macht. Wir lesen im Kapitel 12 diese Geschichte, wo Abraham von Gott auserwählt wurde. Und Gott sagt im Vers 3, ich will dich segnen. Und Vers 2, ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham kommt aus dieser Begegnung mit Gott, natürlich noch immer jenseits von Eden. Auch er hatte immer noch diese kaputte Beziehung zu Gott. Die war nicht komplett wiederhergestellt. Er lebte mit diesem Rest von Unsicherheit. Aber er begegnet diesem Gott und er sagt ihm nun, ich will dich segnen. Und jetzt kommt ein Abschnitt ab Vers 10, der überrascht total. Was macht nun diese Geschichte mit Abraham und Sarai in Ägypten? Ich lese die Verse 10 bis 18. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Lande. Er kommt ja gerade aus der Begegnung mit Gott, der ihm sagt, ich werde dich segnen. Und jetzt kommt eine Hungersnot. Und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir's wohl ergehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Und da wurden sie in das Haus des Pharao gebracht und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und was alles aufgeführt ist. Eine eigenartige Geschichte. Abraham kommt aus dieser Beziehung mit Gott, der sagt, ich werde dich segnen, ich werde dich ausrüsten mit allem, was du brauchst. Abraham kommt aus dieser Begegnung und weiß, eigentlich meine Sicherheit und meine Bedeutung liegt in diesem Gott, der eben gesagt hat, ich segne dich. Und jetzt kommt er nach Ägypten und die Angst überfällt ihn von Neuem. Er macht diesen unglaubliche Tat, dass er seine eigene Frau als seine Schwester ausgibt. Und er hat erhofft, dass er durch diese Tat sicher bleiben kann. Und er hat vergessen, dass seine Sicherheit nicht darin liegt, dass er sein Leben irgendwie zurechtlegen kann und dass er jetzt etwas zurechtbiegt, sondern seine Sicherheit wäre eigentlich in Gott gelegen. Also eine Geschichte, die zeigt, Abraham kommt aus dieser Begegnung und hat zunächst einmal total versagt. Und dann kommt eine nächste Geschichte, Gott danach. Abraham und Lot trennen sich. Das ist diese Geschichte, wo Abraham und Lot miteinander unterwegs sind und dann merken sie, es wird zu eng, sie müssen sich trennen und sie hatten auch ein wenig Streit miteinander. Und dann kommt folgende Szene. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meiner und deiner Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt. Wie der Garten des Herrn. Also Lot hat nun dieses Gebiet angeschaut. Und Abraham natürlich auch. Und jetzt hat Abraham ganz anders reagiert als letztes Mal. Ich weiß nicht, was in ihm passiert ist. Aber offensichtlich lässt er Lot den Vortritt. Und Lot wählt nun dieses Gebiet, aus dem er sich die Sicherheit und Bedeutung erhofft hat. Die sichere Karte. Da kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, in diesem Gebiet, da werden meine Herden fruchtbar sein, ich werde viel Ertrag haben und so weiter. Und Abraham hat dem Lot den Vorrang gegeben, hat gesagt, du kannst wählen. Und das ist eigentlich nichts anderes als auch ein Bekenntnis. Er war unglaublich großzügig in diesem Moment. Und ich denke, das hat er nur gekonnt, weil er gewusst hat, dass Gott letztendlich ihn segnet. Und so endet diese Geschichte nochmals mit der Wiederholung der Verheißung an Abraham. Es ist so unglaublich wichtig, dass wir uns an das immer wieder erinnern. Es gibt eine zweite Geschichte von David und Abigail. Es ist diese Geschichte, wo David beleidigt wurde. Es wurde ihm gesagt, er sei ein Knecht und ein Davongelaufener. Nabal hat ihn aufs Übelste beleidigt. In diesem Moment wurde David wie auch etwas weggerissen von seiner Würde, von seiner Ehre und so weiter. Und die Geschichte zeigt hier auch, David hat in diesem Moment völlig falsch reagiert. Er ist aufgebrochen und er wollte diesen Nabal töten. Er wollte ihn umbringen, weil er hat gewusst, dieser hat mir etwas genommen, jetzt komme ich zu kurz. Er konnte in diesem Moment nicht großzügig sein, weil das, was ihm genommen wurde, für ihn so wichtig war, weil er sich darin Bedeutung erhofft hat oder seine Bedeutung darin gelegen ist, in seinem Ruf, in seinem Ansehen, dass er es nicht großzügig loslassen konnte. Ich möchte diese Predigt abschließen mit der Frage, was ist es in deinem Leben, wo Gott vielleicht von dir einen großen Zug fordert, wo er dich herausfordert und sagt, dieses Ding da, was es auch immer ist, gib es mir, gib es weiter, gib es weiter, denn deine Sicherheit und deine Bedeutung liegt nicht in dieser Sache, sondern in mir. Was ist diese eine Sache? Ich komme auf dieses geistliche Prinzip zurück. Wenn wir großzügig sind, wenn wir säen, etwas weggeben, ist das ein Bekenntnis. Meine Sicherheit und Bedeutung liegt in Gott. Wenn wir etwas weggeben, dann säen wir nicht auf unser Fleisch, sondern wir säen in einer geistlichen Dimension. Was wir säen, ist nämlich nicht der Besitz, sondern das Vertrauen. Wenn wir etwas weggeben, dann säen wir Vertrauen in diese Beziehung zu Gott, weil wir sagen, ich glaube und vertraue, ich werde nicht zu kurz kommen, weil meine Sicherheit liegt in Gott und nicht in dem, was ich jetzt weggebe. Vielleicht, und dann kannst du großzügig weggeben. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und dir wurde wie David etwas weggerissen, wo du denkst, das fehlt mir jetzt, das hat ein Loch in mein Herz gerissen, dann ist das auch ein Moment, diese Beziehungsfrage zu stellen. Wieso bedeutet mir das eigentlich so viel? Wieso kann ich das nicht einfach loslassen und vergeben? Wieso klammere ich mich an dieses eine Ding? Ich möchte euch dieses Bild mit in die nächste Zeit geben und wir werden im Anschluss an das Lied zusammen das Abendmahl feiern. Ich werde den Psalm 23 lesen. Und dort geht es darum, dass Gott uns den Tisch reich deckt, sogar inmitten von schwierigen Situationen. Das Abendmahl wird dann eine Einladung sein, dass wir an diesen Tisch bei Gott kommen können. Der ist gedeckt. Bei Gott haben wir genug von allem. Bei Gott finden wir die Sicherheit, die Bedeutung. Und er lädt uns heute ein, an diesen Tisch zu kommen. Der ist reich gedeckt, überreich gedeckt. Was ist diese eine Sache, von der du dich vielleicht trennen musst? Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text oder diese Texte heute Morgen. Und ich möchte beten, dass wir hier in diesem Punkt, in dieser Beziehungsfrage, egal wo wir stehen heute Morgen, uns neu auf dich ausrichten können. Du siehst unser Herz und unser krankes Herz, das Heilung braucht. Danke, dass du unser Herz heilst. Und zwar in diesem Sinne, dass wir neu uns auf dich ausrichten. Dass wir unsere Sicherheit in dir finden. Dass wir unsere Hoffnung in dir finden, unsere Bedeutung in dir finden. Sodass egal wie unser Leben aussieht, ob dürre Zeiten kommen, ob wir vielleicht verletzt werden oder ob wir etwas weggeben dürfen, dass wir frei sind, weil wir wissen, in dir haben wir mehr als genug. Danke, dass du uns das in unser Herz pflanzt. Du siehst, dass in meinem Leben so oft einfach eine Kopferkenntnis ist. Und ich bete, dass das wirklich in unsere Herzen, auch in mein Herz eindringen kann. Noch tiefer. Amen.